et labora. Vom Wandel der Arbeitsmoral. Heute: Arbeit ist hart in Afrika. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Erntefest in einem Dorf in Mali. Die Musiker preisen mit ihrem Lied die fleißigsten Bauern, die Männer tanzen dazu. Ihre Bewegungen ahmen das Hacken auf den Hirsefeldern nach. Tchibarani heißen diese Feste, die früher überall in Mali zu Beginn der Trockenzeit gefeiert wurden. Die öffentliche Ehrung der fleißigen Bauern war gleichzeitig auch eine Bloßstellung der Faulen. Besonders peinlich war es, wenn die Musiker sich mit einem Spottlied direkt an einen unverheirateten Bauern wandten. Denn wer als lahmer Arbeiter galt, hatte kaum noch Chancen, eine Frau zu finden. Heute hat das Tchibarani-Fest seine soziale Bedeutung weitgehend verloren. Trecker mit Pflügen haben die mühsame Arbeit mit der kurzstieligen Hacke verdrängt. Und die Jugend findet ihre Vorbilder nicht mehr bei den fleißigen Bauern, sondern im Leben der Großstadt. Die Ethnologin Barbara Polak hat diesen Wandel der Arbeitsethik in Mali untersucht.
Seit den 60er Jahren hat die Landflucht noch mehr zugenommen, migrieren die jungen Männer schon ab 13, 14 nach Abidjan vor allem. Und ja, werden in der Großstadt eben mit ganz anderen Werten konfrontiert. Und die jungen Männer, wenn die dann zurückkommen nach einer Trockenzeit oder manchmal erst nach 3 Jahren, dann kann man zumindest diese andere Wertorientierung genau daran erkennen, dass sie dann eben sagen, ja, wir sehen das gar nicht ein, schon um 7 Uhr morgens auf dem Feld zu erscheinen, wie das unsere Väter uns eigentlich immer beigebracht haben, wie wir das gesehen haben. Weil mit Maschine reicht es auch, wenn wir um 10 anfangen oder nachmittags früher aufhören, weil wir unseren Freizeitbereich haben wollen und abends Radio hören oder Tee trinken zusammen und so weiter.
Arbeit und Arbeitsethik haben sich verändert und das Tchibarani-Fest hat seine soziale Funktion verloren.
Durch diese ganzen Veränderungen wird es zunehmend zu Folklore, muss man leider sagen. Das heißt, die meisten jungen Männer können mit den Liedern gar nicht mehr viel anfangen. Die genieren sich auch dazu tanzen. Sie gucken sich das schon an, aber sie können letztendlich mit den Werten, die da vermittelt werden, nichts mehr anfangen und sehen das mehr so als Spektakel.
Allerdings erlebt die Musik des Tchibarani-Festes gerade eine Renaissance. Auch das Lied, das die malische Sängerin Rokia Traoré hier singt, entstammt dieser Tradition. Aus der Musik des Erntedankfestes ist jetzt Weltmusik geworden. Eines der wichtigsten Exportprodukte, das Afrika neben Gold, Kupfer, Erdöl oder Kakao zu bieten hat. Das Beispiel aus Mali ist typisch für das Aussterben einer Arbeitsethik, die noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in weiten Teilen Afrikas vor allem durch harte Feldarbeit unter schwierigen klimatischen Bedingungen geprägt war. Eine einheitliche Arbeitsethik gab es in Afrika allerdings nie. Viel zu unterschiedlich sind dafür die Lebensbedingungen auf dem riesigen Kontinent. Der Bayreuther Ethnologe Kurt Beck hat sich systematisch mit der Bandbreite von Arbeitsbedingungen und Arbeitsethik in Afrika befasst.
Wir haben beispielsweise in Westafrika so eine traditionelle Arbeitsethik, die sehr stark die Feldarbeit hochhebt. Sie haben wiederum andere Gesellschaften, meinetwegen die Kalahari, diese Wildbeutergesellschaften, die haben überhaupt keine Arbeitsethik in diesem Sinne. Dann haben sie wieder Hirtengesellschaften, die haben wieder ganz andere Arbeitsethiken, eine ganz andere Arbeitsmoral als diese. Ich selber habe Bewässerungsbauern untersucht im Sudan. Also ich würde sagen, man kann nicht von einer gemeinsamen Einstellung zur Arbeit reden, die für ganz Afrika nun gängig wäre, während sie das in Europa sehr wohl können.
Nicht nur die Art der Arbeit und die Bedingungen, unter denen sie stattfindet, sondern auch kulturelle Einflüsse spielen für die Arbeitsethik in Afrika eine wichtige Rolle. So hat sich zum Beispiel der Islam in den letzten 20 Jahren von Norden, Osten und Westen bis weit ins zentrale und südliche Afrika hinein verbreitet und eine neue Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen mitgebracht. Dabei gehen den Frauen Rechte verloren, was allerdings für sie auch Vorteile haben kann. Barbara Polak.
In den Dörfern, die schon länger islamisiert sind, haben die Männer und Frauen mitgekriegt in den Kleinstädten ringsrum, wie die Frauen der Händler gar keine körperliche Arbeit verrichten und dass die islamischen Gelehrten in der Hauptsache propagieren, dass Frauen auch die Gehöfte nicht verlassen sollten, was dann zu solchen Beispielen führt, dass die Mütter, wenn es darum geht, ihre Töchter zu verheiraten, richtig intrigieren, dass die Töchter eben an Bauern nur verheiratet werden, wo sie gar keine körperliche Arbeit auf dem Feld mehr verrichten müssen. Und das dann auch zum Teil hinter den Kulissen zu heftigen Ehekrisen und so weiter führt. Weil eigentlich das die wenigsten Familien leisten können, auf die Arbeit von den Frauen auf den Feldern ganz zu verzichten.
So groß wie die Vielfalt der Natur und der Kulturen in Afrika ist auch die Vielfalt der Arbeit und ihrer Normen und Werte. Eigentlich müsste das großes Forschungsinteresse hervorrufen, doch das Gegenteil ist der Fall. Die Universität Bayreuth ist die einzige deutsche Hochschule, die sich je mit Arbeit in Afrika wissenschaftlich befasst hat. Professor Kurt Beck hat einen Verdacht, warum das so ist.
Afrika und Arbeit, das passte einfach nie zusammen. Sie haben ja immer über Afrika die Vorstellung des faulen Negers. Das ist so ein typisches Kolonialsyndrom. Aber es ist eben nicht nur ein koloniales Syndrom oder ein rassistisches Syndrom, dass man sich die Afrikaner als unfähig oder unwillig zur Arbeit vorgestellt hat, sondern in Afrika wird eben tatsächlich auch anders gearbeitet als in Europa.
Macht voran, der Zug aus Simbabwe kommt. Dieses Zulu-Lied erzählt vom Weg der Arbeiter in die südafrikanischen Minen bei Johannesburg. Noch heute wird es im ganzen südlichen Afrika gerne zur Begleitung monotoner Arbeit gesungen.
Ich glaube nicht, dass Afrikaner faul sind. Wenn Afrikaner nämlich ihre eigene Arbeit erledigen, dann arbeiten sie hart. Nur wenn sie für jemand anderes arbeiten sollen, wenn sie also bei jemandem angestellt sind, dann arbeiten sie nicht so hart, wie sie es für sich selber tun würden.
Nsolo Mijere stammt aus Sambia und lehrt Soziologie an der südafrikanischen University of Transkei. Europäisch-protestantische Arbeitsethik, da ist er überzeugt, hat sich auch deshalb in Afrika wenig verbreitet, weil Afrikaner sie im Kolonialismus nur als nackte Ausbeutung erlebt haben.
Even the idea, if you want, of working for someone else, for money, is also, you know, new.
Das ganze Konzept, seine Arbeitskraft an jemand anderen für Geld zu verkaufen, ist neu für viele Afrikaner. Und die Art, wie uns dieses Konzept vermittelt wurde, lässt viel zu wünschen übrig. Es kam ja zunächst in Form von Zwangsarbeit zu uns, mit einem Aufseher, der hinter einem steht. Unter bestimmten Umständen wurde man von diesem Aufseher sogar durch Auspeitschen bestraft oder er kürzte eigenmächtig den Lohn. Eine solche Art von Arbeit gefiel uns nun überhaupt nicht. Und bis heute haben wir diese Arbeitsmoral nicht recht in uns aufgenommen.
Pläne Plantagen und vor allem Bergwerke waren die Orte, an denen Afrikaner die europäische Arbeitsweise zunächst als Zwangs- und später als Lohnarbeit kennenlernten. Millionen Männer aus dem gesamten südlichen Afrika sind seit Mitte des 19. Jahrhunderts von den Minengesellschaften für die Plackerei unter Tage angeworben worden. Zwar haben sich die Arbeitsbedingungen inzwischen deutlich verbessert, doch noch immer riskieren Bergarbeiter im südlichen Afrika ihr Leben. Sehr viel häufiger als in Europa kommt es zu schweren Grubenunglücken und Lungenerkrankungen sind noch immer die häufigste Todesursache unter Minenarbeitern. Der Sambier Munyindei Masialeti kennt die fast militärisch organisierte Arbeitswelt unter Tage aus eigener Erfahrung.
Die Aufseher haben eine Menge Macht. Sicherheit ist einer der wichtigsten Faktoren, denn wenn man unter Tage arbeitet, kann selbst ein kleiner Fehler zu einem tödlichen Unfall führen. Zum Beispiel ist dort alles sehr eng. Wenn man dann von einer Lore gestreift wird, fliegt man gleich gegen die Wand. An der frischen Luft hat man dagegen viel Platz zum Ausweichen. Die Arbeit unter Tage ist also sehr von Sicherheitsaspekten geprägt und ist deswegen mehr oder weniger wie beim Militär. Auch dort müssen die Leute sich ja nach den Anweisungen der Aufseher richten.
Generationen von Männern sind im südlichen Afrika von der Minenarbeit geprägt worden. In den Wohnheimen der Bergwerksgesellschaften ist eine ganz eigene Kultur entstanden. Da gibt es den Gummistiefeltanz und Arbeitslieder als kunstvoll arrangierte A cappella-Musik. Hier von dem weltberühmten Zulu-Chor Lady Smith Black Mambazo interpretiert.
Im Vergleich mit mancher Arbeit über Tage arbeiten Minenarbeiter sehr hart. Und deswegen sind sie in der Regel auch ziemlich harte Burschen. Allein die Ausrüstung, die sie tragen, der Helm und so weiter, wiegt schon rund 8 Kilo. Es ist also wirklich anstrengend. Das ist eine Arbeit für Leute, die physisch fit sind. Jemand, der nicht fit ist, wird diese Arbeit kaum schaffen. Dazu kommt ja auch noch die schlechte Luft und die Hitze. All das macht den Job wirklich hart. Im Unterschied zu einer Arbeit an der frischen Luft arbeitet man in einer unwirtlichen Umgebung. Es ist wirklich ein Job für harte Männer.
Ein Knochenjob mit militärischer Disziplin. Das lässt sich wohl in vielen Ländern der Welt von der Arbeit unter Tage sagen. Im südlichen Afrika war die Arbeit in den Bergwerken allerdings über lange Zeit auch noch Saisonarbeit. Der Soziologe Nsolo Mijere sieht darin etwas typisch Afrikanisches.
We Africans are periodic workers. That means we work for a certain time and then another time we don't work.
Wir Afrikaner sind an Saisonarbeit gewöhnt. Wir arbeiten für eine bestimmte Zeit und dann kommt wieder eine Zeit, in der wir nicht arbeiten. Das kommt von der Kontraktarbeit, bei der die Leute für 6 Monate oder ein Jahr in den Minen oder auf den Plantagen arbeiteten und dann wieder nach Hause gingen und sich ausruhten. Das hat große Ähnlichkeit mit der Saisonarbeit auf dem Lande. Während der Regenzeit gibt es auf den Feldern sehr viel zu tun, aber nach der Regenzeit bleibt man zu Hause und ruht sich aus. Bis heute hat sich bei uns diese Vorstellung von Arbeit als Saisonarbeit nicht wirklich verändert.
Ein harter Job, gesundheitsschädlich und wie unter militärischem Zwang. Und doch ist die Arbeit in den Bergwerken bis heute heiß begehrt im südlichen Afrika, berichtet Joseph Hengari, Sekretär der namibischen Bergarbeitergewerkschaft.
Mostly it's the privileges and mines are better with. If we can compare to any other employment in the country.
Tatsächlich ist es ein Privileg, dort zu arbeiten. Verglichen mit jeder anderen Arbeit in diesem Land verdient man dort einfach am meisten. Jeder wünscht sich deswegen einen Job in den Minen. Alle haben das ständig im Kopf. Erst wenn man es dort nicht geschafft hat, dann fängt man an, auch woanders nach Arbeit zu suchen. Die Leute wollen einfach in den Minen arbeiten, obwohl das bedeutet, sich von der Familie trennen zu müssen.
Frauen und Kinder bleiben oft zurück, wenn die Männer in den Bergwerken arbeiten. Zum Leben in den Wohnheimen gehören neben der Männerfreundschaft mit Tanz und Musik auch Alkohol, Gewalt, Prostitution und AIDS. Kaum mehr als einmal im Jahr besuchen die Bergwerksarbeiter ihre Familien im Heimatdorf, zeugen ein Kind, lassen etwas Geld dort und kehren schon bald ins Wohnheim zurück. Das Dorf. Noch immer lebt hier die Mehrheit der fast 800 Millionen Afrikaner. Selbst in den riesigen Slums an den Rändern der Großstädte finden sich bis heute wichtige Elemente des afrikanischen Dorflebens. Die große Bedeutung der Gemeinschaft, Ahnenverehrung, Zauberkräfte und Häuptlinge. Muelo Nkonyana ist Häuptling im südafrikanischen Pondoland und erläutert, wie die Arbeit in seinen Dörfern organisiert werden sollte.
What normally happened was things start with the people.
Bei uns ist das so. Alles beginnt in der Gemeinschaft. Wenn wir eine Neuerung einführen wollen, dann berufen wir eine Versammlung ein. Wir nennen das Imbeso. Dann sprechen wir über das Projekt. Zum Beispiel, wenn der Vorschlag von der Regierung kommt. Es wird also diskutiert. Die Leute stellen Fragen und beginnen, das Vorhaben zu verstehen. Aber sobald ein Einzelner alles besser weiß und außerhalb der Gemeinschaft sein eigenes Geschäft machen will, dann kann Eifersucht ins Spiel kommen. Denn unsere Sicht der Dinge ist so, wer eine Idee hat, sollte damit zunächst zu seinem Häuptling gehen und sie dann mit der Gemeinschaft teilen. Allerdings gibt es immer wieder Leute, die ihr Projekt auf eigene Rechnung machen wollen. Sie denken nicht an die Gemeinschaft, sondern nur an sich selber. Ich will der Geschäftsführer werden. Ich möchte der Boss dieser Sache sein. Und der Profit soll mir gehören. Dann kommt Eifersucht auf.
Eifersucht kann böse enden. Im schlimmsten Fall wird derjenige, der sich aus der Gemeinschaft heraushebt, verfolgt, vertrieben oder sogar ermordet. Die Angst davor ist ein großes Hemmnis jeder wirtschaftlichen Entwicklung. Schutz bietet nur die Anpassung an Häuptling und Gemeinschaft. Oder aber ein Zaubermittel, das der Kräuterheiler Fundile Jalile an seinem Stand an einer Hauptstraße der südafrikanischen Halbmillionenstadt Umtata anbietet.
That one we called Tekiti Bunga. That is a medicine which has been used by the leaders, for instance, of the country or the chiefs.
Dies hier nennen wir Chitibunga. Das ist eine Medizin, die von Führern und von Häuptlingen benutzt wird. Sie inhalieren diese Flüssigkeit, dann waschen sie sich damit. Und so wird sich eine Gruppe von Leuten, die schlecht über dich reden, sofort auflösen. Diese Medizin verhindert jeden Putschversuch.
Ein paar Straßen weiter sitzt Nokolo Chukula an ihrem kleinen Obststand und wartet auf Kundschaft. 57 Jahre. Eine afrikanische Stadt ist vor allem ein großer Marktplatz. Wie im Dorf gibt es auch in der Stadt kaum formelle Arbeitsplätze. Verlässliche Statistiken gibt es darüber nicht. Aber selbst im öffentlichen Dienst oder in Industrieunternehmen sind geregelte Arbeitsverhältnisse mit einem zuverlässigen Monatslohn bis heute die ganz große Ausnahme. So sind Gelegenheitsjobs und Straßenhandel für viele die einzige Chance, an Geld zu kommen, berichtet der Soziologe Nsolo Mijere. Er hat die Arbeitsbedingungen von Straßenhändlerinnen näher untersucht.
They have identified that place as a valuable place.
Sie haben festgestellt, dass sie an diesem Ort Geld verdienen können. Und deswegen werden sie nicht mehr verlassen, damit sie keinen Kunden verpassen. In diesem Sinne arbeiten sie sehr hart. Sie gucken sich nicht nach einem netten, schattigen Platz um. Sie bleiben in Regen und Hitze sitzen und sind einfach da. Das ist wirklich eine ziemlich harte und schwierige Arbeit.
Für die meisten Afrikaner dient Arbeit zuallererst dem nackten Überleben. Damit das funktioniert, müssen sich Familienangehörige gegenseitig unterstützen. Hat jemand einen gut bezahlten Job gefunden, muss er für die gesamte Großfamilie mitsorgen. Und hat jemand gar die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu vergeben, muss er zuerst an die eigene Familie denken, erzählt der namibische Gewerkschaftsfunktionär Joseph Hengari.
Let me say for instance, I am a Herero-speaking person, working for Company X.
Nehmen wir ein Beispiel. Ich bin der Vorgesetzte einer Personalabteilung in der Firma X. Und nun erfahre ich, dass die Firma X jemanden einstellen will. Wo soll ich zuerst nach dieser Person suchen? Natürlich muss ich zunächst meine Verwandten fragen, damit jeder von ihnen Beschäftigung findet. Nur wenn sie alle schon einen Job haben, werde ich weitersuchen. Und zwar erstmal bei meinen Freunden. Und wer sind meine Freunde? Meistens werden es Hereros sein, so wie ich. Und erst dann, wenn ich selbst auch niemanden finde und die Firma mir Druck macht, dass ich endlich jemanden einstellen soll, dann werde ich auch bei Mitgliedern anderer Stämme suchen. So entsteht Diskriminierung. Das ist etwas, was man einfach nicht ausschließen kann. Sobald jemand zu einer Gemeinschaft gehört, ist es da.
Gerne wird in Europa diese afrikanische Verwurzelung in der Gemeinschaft als Clanwirtschaft verurteilt. Doch sind Korruption und Vetternwirtschaft eigentlich wirklich so typisch afrikanisch? Gibson Kamau-Kuria, Vorsitzender des kenianischen Juristenverbandes, ist da ganz anderer Meinung.
People who get involved in corruption are just ordinary thieves. I do not think that there is any greater pressure than one has in any other country.
Leute, die sich in Korruption verwickeln lassen, sind doch einfach Diebe. Ich glaube nicht, dass es hier mehr Druck gibt als in jedem anderen Land. Korruption hat keine kulturelle Ursache. In der traditionellen afrikanischen Gesellschaft war diese Art von Diebstahl nicht bekannt. Ich würde sagen, dass der Staat heute vor allem kein funktionierendes Verfahren hat, um diejenigen, die das Gesetz brechen, dafür verantwortlich zu machen. Während der Einparteienherrschaft hatten wir Leute, die glaubten, dass sie einfach alles machen könnten. Wahlen fälschen, die Gerichte kontrollieren. Und wenn jemand meint, nicht haftbar gemacht werden zu können, dann macht er oder sie einfach alles. Ich glaube, es ist einfach der Mangel an staatlicher Kontrolle, der unseren hohen Grad an Korruption erklärt.
Positiv ausgedrückt bedeutet Clanwirtschaft Arbeit in der Gemeinschaft. Tatsächlich ist derzeit in vielen Ländern Afrikas eine Renaissance dieses Gemeinschaftsbegriffs zu spüren. Als Gegenreaktion auf Armut, Hunger, Krieg und Gewalt gewinnen Häuptlinge neue Autorität, deren gesellschaftliche Rolle in der afrikanischen Aufbruchsstimmung nach dem Ende des Kolonialismus eigentlich schon überholt schien. Und soziale Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft werden auch an den wenigen formellen Arbeitsplätzen anerkannt. Dies gilt sogar in Industrieunternehmen wie der Autofabrik von Daimler Chrysler im südafrikanischen East London. Auch wenn sich die Fließbänder und Maschinen dort nicht von denen in Untertürkheim oder Bremen unterscheiden, liegt die Produktivität doch nur bei 25% des deutschen Niveaus. Allerdings erhalten die südafrikanischen Arbeiter auch nur ein Viertel des Lohnes ihrer deutschen Kollegen. Neben der schlechteren Ausbildung und dem geringeren Arbeitstempo drückt auch der hohe Anteil sozialer Verpflichtungen auf die Produktivität der afrikanischen Arbeitskräfte. Der Soziologe Nsolo Mijere sieht darin allerdings gerade eine besondere Stärke afrikanischer Arbeitsethik.
Wir haben ein anderes Zeitverständnis. Bis sich der Gedanke, dass Zeit Geld ist, in den Köpfen und Herzen der Afrikaner verankert hat, wird es noch ein ganzes Weilchen dauern.
Wenn ein Arbeiter sagt, dass seine Mutter krank ist und er hinfahren muss, um nach ihr zu sehen, dann sollte ihm sein Arbeitgeber jederzeit diese Möglichkeit einräumen. Tatsächlich sorgen die Gewerkschaften dafür, dass die Unternehmen in Südafrika, in ganz Afrika, versuchen, diesem Bedürfnis ihrer Arbeiter entgegenzukommen.
Ein Arbeitsplatz in Afrika ist weit mehr als ein bezahlter Job. Wie in einer Großfamilie bedeutet er auch gegenseitige Abhängigkeit und Verantwortung. Stirbt ein Familienangehöriger, ist der Sonderurlaub zur Beerdigung selbstverständlich. Und stirbt ein Kollege, ist das eine Aufgabe für die ganze Belegschaft. Nomathemba Makiwane ist Kassiererin in einem Großmarkt. Jeden Morgen um 8 trifft sie sich in der wellblechgedeckten Halle mit Gabelstaplerfahrern, Packern und Putzfrauen, um den Arbeitstag mit einem Lied zu beginnen.
Wir fingen an, einen Chor zu bilden, als einer unserer Arbeiter starb. Wir wollten einen Beitrag zu seinem Begräbnis leisten. Also organisierten wir einen Chor und begannen zu singen. Seitdem sind wir immer besser geworden, weil wir angefangen haben, jeden Morgen vor der Arbeit zu proben. Wir stellten fest, dass es Leute gibt, die gute Stimmen haben, die singen können. Das bestärkte uns. Jetzt haben wir also den Chor. Und immer wenn jemand aus unserer Belegschaft stirbt, dann gehen wir auf das Begräbnis und singen als Kollegen. Das macht uns Spaß.
Arbeit schafft Gemeinschaft und kann, wenn sich alle im gleichen Rhythmus bewegen, sehr viel Spaß machen. Das ist die Botschaft dieses Liedes aus Südafrika. Wie bei den Bauern in Mali ist solche Arbeitsmusik auch in Südafrika inzwischen zur Folklore geworden. Trotzdem kommt darin eine Einstellung zur Arbeit zum Ausdruck, die in den letzten Jahren in Afrika neue Popularität gewonnen hat. Und diese Besinnung auf die Gemeinschaft, das ist es, was auch wir Europäer mit unserer protestantischen Arbeitsethik, die nur auf den Erfolg des Einzelnen zielt, von Afrika lernen könnten, wenn wir denn hinhören wollten.